Willkommen zum Anomalistik Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik Podcast. Mein Name ist David Garcia und dieses Mal geht es um das Thema Dämonen, Besessenheit und Exorzismus in der Geschichte Österreichs. Dies ist der Titel des neuen Buches der drei Autoren Professor Dr. Gerhard Ammerer, Dr. Nicole Bauer, heute beide zu Gast, und Dr. Carlos Watzka. Gerhard Ammerer ist Historiker und Jurist. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem historische Kriminalitätsforschung und Kultur-, Gesellschaft- und Medizingeschichte. Er ist außerdem Mitglied der Kommission für Rechtsgeschichte Österreichs der Akademie der Wissenschaften. Als zweiten Gast darf ich Nicole Bauer begrüßen. Nicole Bauer ist Universitätsassistentin am Institut für Religionswissenschaft an der Universität Graz und seit 2023 Leiterin des FWF-Projekts Gender und die Bibel. Zudem ist sie als Research Fellow am Department of Biblical and Ancient Studies der University of South Africa sowie am Institut für Religionswissenschaften der Universität Heidelberg affiliiert. Guten Tag zusammen. Wie kam es dazu, dass Sie sich gemeinsam entschieden haben, so ein Buch zu schreiben über dieses Thema?
Ja, vielleicht, wenn ich anfangen darf. Mhm. Mich interessiert das Thema schon seit wahrscheinlich 3 oder 4 Jahrzehnten. Und ich habe schon, seit ich meine Dissertation geschrieben habe, immer wieder ein bisschen gesammelt in den Archiven, was früher gar nicht so leicht war, weil vor allem die geistlichen Archive so ein Material relativ selten hergegeben haben, beziehungsweise eigentlich nicht gesucht haben danach. Es ist jetzt viel besser geworden. Und ich habe dann vor circa 15 Jahren eine wunderschöne Schrift gefunden im Diözesanarchiv Graz, die einen solchen Exorzismus beschrieben hat, beziehungsweise mehrere, in Graz um 1600. Habe das dann auf einer Tagung meinem Kollegen Carlos Watzka erzählt, der komischerweise auch kurz davor diese Schrift gesehen hat, und wir haben entschieden, dass wir das gemeinsam herausgeben wollen, also transkribieren und dann analysieren. Das hat allerdings dann über 10 Jahre gedauert, weil Carlos Watzka sehr unterschiedliche Jobs gehabt hat und einfach das zeitlich sich erstreckt hat. Und ja, das haben wir vor 3, 4 Jahren herausgebracht. Dann allerdings ist es ein sehr wissenschaftliches Buch geworden und also für die Allgemeinheit nicht so unbedingt toll zum Lesen, weil es sehr langatmig wissenschaftlich geworden ist. Wie wir das gemacht haben, habe ich ihm vorgeschlagen, es wäre doch schön, einmal einen Überblick, sowas gab es nämlich oder gibt es jetzt das erste Mal mit diesem Buch, das gab es damals nicht, einen Überblick über Besessenheit und Exorzismus in Österreich zu versuchen und das populär zu gestalten, sodass das jeder lesen kann, dass wir das auch bebildern schön. Das hat einige Zeit geschlummert in uns, bis Carlos Watzka dann Nicole Bauer getroffen hat, ich glaube auch auf einer Tagung, die sich mit dem Thema Exorzismus in der Gegenwart beschäftigt hat. Und die Nicole Bauer schüttelt den Kopf. Vielleicht sagst du gleich was dazu, Nicole?
Ja, genau. Also es ist richtig, Carlos und ich haben uns kennengelernt. Tatsächlich sind wir beide auch Soziologen und haben uns darüber kennengelernt. Aber zu meinem Hintergrund ist vielleicht wichtig zu sagen, dass ich seit 4 Jahren zu Institutionalisierung und Reinszenierung von römisch-katholischen Exorzismus in der Gegenwartsgesellschaft forsche im Rahmen meiner Habilitation. Und ich beforsche da explizit auch das Feld in Österreich. Also ich habe eine qualitativ-empirische Studie gemacht mit Priestern, die im Bereich Exorzismus in Österreich tätig sind. Und im Rahmen dessen habe ich eine eine internationale Tagung organisiert zum Thema Ideas of Possession, die ich mit dem Kollegen Andrew Dool gemeinsam organisiert habe, der Bibelwissenschaftler ist an der Universität Innsbruck und mit dem ich auch gemeinsam schon zu diesem Thema geforscht habe. Und zu dieser Tagung haben wir Carlos Watzka eingeladen und so ist dieser Kontakt zustande gekommen. Ja, und der Carlos hat mir dann von eurem Buchprojekt erzählt und hat mich gefragt, ob ich Interesse habe, da den Gegenwartsteil zu bearbeiten. Und da habe ich natürlich diese Gelegenheit auch beim Schopfe gepackt mit zwei schon sehr erfahrenen Wissenschaftlern und Historikern, da gemeinsam dieses Buch zu gestalten.
Ja, und wir waren eigentlich froh darum oder darüber, weil das Aktuelle uns natürlich, wir sind beide eher Frühneuzeitler, also die Zeit um 1700-1800 bis ins 19. Jahrhundert, weil das Aktuelle uns natürlich sehr fremd gewesen wäre und wir ja auch da die Zugänge gar nicht gehabt haben. Mhm. Also für eine gesamtheitliche Gestaltung des Bandes von Adam und Eva bis zu Eva Braun wäre das also für uns dann wirklich schwierig gewesen. Darum sind wir froh, dass wir dann zu dritt waren und dann haben wir eben dieses Buch gemeinsam geschrieben.
Ja, das hat in meinen Augen auch sehr gut funktioniert. Ich habe das Buch hier vor mir liegen, es ist wirklich schön bebildert, es ist gut geschrieben, leicht verständlich, aber trotzdem viele Informationen drin. Ich habe da viel draus gelernt. Am Anfang wird in dem Buch auch erstmal definiert, was ein Dämon ist und woher das überhaupt kommt. Und es fängt mit dem Hellenismus und dem Judentum an und dem Neuen Testament. Und ich denke, wir fokussieren uns hier mal auf die Definition, auf die christliche Definition, was ein Dämon ist. Ich denke, da fängt das an mit, das sind gefallene Engel, oder? Wie könnte man das einfach beschreiben, was ein Dämon ist?
Also ich fände schon ganz wichtig, jetzt hier auch noch ein bisschen weiter zurückgehen. Mhm. Ich fände es deshalb auch wichtig, weil wir hier so ein ganz klares, in der Gegenwartsgesellschaft haben wir so ein ganz klares Bild, wenn wir von Dämonen sprechen. Also wenn du jemanden auf der Straße fragst, was ein Dämon für dich oder glaubst du an Dämonen, dann hat man meistens so ein ganz klares Bild, das ist ein negatives Wesen. Egal wie das jetzt aussieht, das ist ein negatives, ein böses Wesen. Ja. Und das ist religionsgeschichtlich einfach so erwachsen im Christentum. Deshalb ist es auch wichtig, sich das Christentum anzuschauen. Aber das ist ganz interessant, schon auch zu wissen, dass dieser Begriff Dämon, wie wir den heute begreifen und mit dieser negativen Konnotation tatsächlich eine Entwicklung hinter sich hat. Und in der ursprünglichen Bedeutung, Wortbedeutung, Begriffsbedeutung sind die Daimones mal ganz neutrale Wesen gewesen, die in der griechischen Antike auch eine unterschiedliche Bedeutung gehabt haben und die von unterschiedlichen antiken Schriftstellern auch thematisiert wurden und die grundsätzlich mal in der griechischen Antike waren die Daimones, waren neben den Deos einfach die Götter im antiken Pantheon und es gibt unterschiedliche Zuschreibungen von Götterboten bis hin zu der Idee, die ich selbst besonders auch schön finde oder auch interessant finde, dass jeder Mensch mit einem Daimon geboren wird, der den Menschen begleitet als so ein Schutzwesen sozusagen. Mhm. Und da gibt es auch die Idee, dass wenn Menschen sich treffen, die sich vielleicht nicht sympathisch sind, dann mögen sich auch die Daimones nicht. Also es gibt da diese ganz unterschiedlichen Begriffsbedeutungen und dieser Begriff hat sich dann eben erst im Christentum zu diesem sehr negativen Begriff entwickelt und war natürlich dann auch Teil dieses christlichen Dualismus Gut versus Böse, Gott versus Teufel, Engel versus Dämonen, wo dann auch gerade im Christentum vor allem auch nicht christliche Götter, die sogenannten heidnischen Götter, auch dämonisiert wurden und eben dadurch auch abgewertet wurden und was durchaus auch eine Strategie darstellt, also eine Missionierungsstrategie, aber auch eine Strategie der Stärkung der Allmacht des Christentums mehr oder weniger. Genau. Mhm. Und du hast vorhin gefragt, was jetzt Dämonen im Christentum sind. Und im Christentum sind eben Dämonen, wird dieser Begriff dann eben eingeführt. Und da sind Dämonen bösartige Wesen, die grundsätzlich für das Böse in der Welt verantwortlich sind, die substanziell für das Böse in der Welt verantwortlich sind. Und eben verbunden mit der Idee, dass sie in der Welt agieren und dass sie Einfluss auf Mensch und Geschichte haben.
Mhm. Der Dämon hat also freien Willen.
Mhm.
Wir als Menschen auch. Also das heißt aber nicht, dass ich, wenn ich schlecht handle, dass immer ein Dämon dahinter steckt. Es kann ein Dämon dahinter stecken, ne? So könnte man es sagen.
Naja, also gut, die christliche Theologie, da musst du bitte Kollegen aus der Theologie fragen. Ich bin keine Theologin, aber in der christlichen Theologie gibt es da ganz unterschiedliche Ausformungen und Positionen, ob jetzt das böse Handeln auf Erden grundsätzlich immer durch das Böse, den Teufel oder seine teuflischen Handlanger, die Dämonen verursacht wird, oder ob der Mensch auch frei agieren kann. Da gibt es durchaus unterschiedliche Positionen. Natürlich ist ganz wichtig im Christentum die Idee des freien Willens, der dann aber eben gebrochen werden kann durch den Einfluss dämonischer Mächte. Bis dahin gehend, dass man den Dämonen oder dem Teufel auch gar keinen Handlungsspielraum oder keine Einflussmöglichkeit zuspricht.
Okay, das war schon mal eine gute kurze Einführung über Dämonen. Ich kann auch auf Anomalistik Podcast Folge 7 verweisen, wo Sie schon Gast waren. Ne? Da haben wir auch schon über das Thema gesprochen. Mhm. Ich wollte nur noch mal kurz, dass wir eine Definition haben. Mhm. Das Buch fängt nach der Definition an mit dem Frühmittelalter in Österreich. Herr Amara, wann fängt das Frühmittelalter an und wie kann man sich die Welt und die Gesellschaft vorstellen zu dieser Zeit?
Das Frühmittelalter, die ersten Aufzeichnungen über Exorzismen haben wir so im 8. Jahrhundert. 8. bis 9. Jahrhundert, wobei diese Aufzeichnungen sehr häufig auch später erst, also über Leute, die das gemacht haben, viel, viel später auch erst getätigt worden sind. Im Frühmittelalter ist das Ganze noch relativ einfach gestaltet. Also dieses Rituelle ist noch nicht erarbeitet. Es kommt dann erst im Laufe des Hochmittelalters, wird das dann immer mehr detailliert. Im Frühmittelalter, wir haben hier einige Heiligenlegenden, wie gesagt, erst zum Teil erst viel später aufgezeichnet, die den Exorzismus als Art Wunder bewerten, was man ja auch dann bei einer Heiligsprechung brauchte. Ja? Also jeder, der heilig gesprochen wird, muss zumindest ein Wunder bewirkt haben. Und das wird also quasi schon instrumentalisiert damals, um den heiligen Virgil beispielsweise in Salzburg im Heilig sprechen zu können. Und da werden solche Ereignisse dann berichtet. Wobei es da so weit kommt, dass die Heiligen gar nicht mehr leben mussten. Also es gibt Berichte von Heiligen, die also überführt wurden von Italien nach Deutschland und am Leichnam nur, also die Gegenwart des Körpers nur allein schon Teufel ausgetrieben haben. Das sind halt sehr späte Aufzeichnungen. Dieser Exorzismus, den die katholische Kirche dann entwickelt hat, da kommt dann einiges dazu im Hochmittelalter, in dieser Gespräch mit dem Teufel zum Beispiel. Das ist also im Frühmittelalter noch nicht so gewesen. Und es wird dann eben immer differenziert bis zum Rituale Romanum, wobei es vorher schon private Rituale gegeben hat, wo dann wirklich ein Ablauf des Exorzismus, ein vorgeschriebener oder ein empfohlener Ablauf des Exorzismus, eben auch mit Anwendung von Weihwasser, Kreuz, Stola etc. dann definitiv niedergeschrieben wird.
Also da hat sich was entwickelt. Ne? Es wurde immer präziser beschrieben und das Ganze wurde als Werkzeug genutzt. Es fing doch an, die berufen sich ja drauf, dass in der Bibel im Neuen Testament des Jesus auch schon Dämonen ausgetrieben hat, als Teil seiner Wunder. Ne? Und der hat das ja noch recht lässig gemacht, wie ich finde, weil er hat einfach nur gesagt, schweig Dämon und fahr aus, so ungefähr. Da hat er gar nicht viel, und das hat dann auch funktioniert und der Dämon ist ausgefahren. Das hat man jetzt im 8. Jahrhundert, wie sind denn die Kennzeichen einer Besetzung? Es gab ja schon, die Kirche musste ja irgendwie erstmal feststellen, aha, da liegt, der ist besetzt, das ist eine Besessenheit, da steckt ein Dämon drin. Und das hatten Sie ja gerade schon gesagt. Man hat sich zum Beispiel unterhalten mit den Menschen, die davon betroffen sind, und zum Beispiel Latein mit denen geredet, oder?
Ja, das, wie gesagt, das wird erst entwickelt. Ursprünglich in den frühen Aufzeichnungen findet man nichts darüber. Okay. Es kommt dann eben so weit, dass man alles Außergewöhnliche, also etwas, was ein Mensch, ein normaler, unter Anführungszeichen Mensch, nicht zu leisten hat oder nicht wissen kann, dass man das als Zeichen genommen hat. Und das findet dann im Ritual, auch im Aufnahme, mit drei besonderen Fällen, also wie Sie gesagt haben, Latein sprechen oder überhaupt eine fremde Sprache sprechen oder verstehen, die man nicht kennt oder die man nicht kennen kann. Etwas beispielsweise sehr Schweres heben, das ein Mensch eigentlich nicht heben kann oder von einem Ereignis zu wissen, das fernab passiert ist. Diese drei Dinge werden also im Ritual besonders erwähnt und dann noch hinzugefügt, aber auch alles, was für einen normalen Menschen also nicht leistbar wäre. Ja, das sind also diese Kennzeichen, die dann überprüft werden sollten, bevor ein Exorzismus überhaupt angewendet wird. In der Praxis spielt das allerdings keine sehr große Rolle.
Aber man hat schon darauf Wert gelegt, dass das zuerst so sozusagen ein weltlicher Arzt oder damals ein Bader oder irgendjemand sich den Patienten, nenne ich ihn jetzt mal, anschaut, ne? Bevor man sagt, aha, besessen.
Ja, das ist regional unterschiedlich. In Österreich, also bei unseren Fällen des Spätmittelalters, der frühen Neuzeit, finden wir das überall. Das heißt, es kommt auch häufig so weit, dass Ärzte, wenn sie keinen Erfolg mit ihrer Behandlungsmethode haben oder nicht mehr wissen, was sie, wie sie behandeln sollten, dass sie den oder die Patientin, also einem Geistlichen zuführen. In Frankreich, da gibt es also eine große Forschung drüber, ist das eigentlich nie der Fall. Da werden Ärzte eigentlich nicht mit eingebunden. Also die Literatur, die es bisher gegeben hat, also da unterscheidet sich zum Beispiel Österreich, unsere Situation in Österreich ganz an, völlig von den Forschungen in Frankreich.
Und ging das durch alle Gesellschaftsschichten, dass man davon betroffen sein konnte, von der Besessenheit? Oder hat das eher die armen, Ungebildeten betroffen?
Eigentlich nicht. Also es sind alle möglichen betroffen. Wir haben also auch Fälle beispielsweise aus Salzburg, aus dem adeligen Damenstift Nonnberg, wo auch hochadelige Damen hier exorziert werden.
Ah, ja, ich meine, ich kann mir verstehen, die Medizin war damals noch nicht so weit. Ne? Man hatte kein Mikroskop, man konnte sich vieles nicht erklären. Ne? Genau, ja, Frau Bauer, da wollte ich mal gucken. Das Ganze mündete dann 1614 im Rituale Romanum. Das war sozusagen, die Kirche hat das Ganze, hat Regeln aufgestellt, wie ein Exorzismus stattzufinden hat. Warum haben die das gemacht?
Also Entschuldigung, ich bin jetzt komplett verwirrt. Ich wollte jetzt eigentlich noch was ganz anderes ergänzen, auch zum 4. bis 7. Jahrhundert. Also zur Frage, wie man Besessenheit, also was Besessenheit war damals. Und es ist tatsächlich, es ist nicht viel überliefert, aber es ist überliefert, dass es zwischen dem 4. und 7. Jahrhundert hat so eine öffentliche Energumenendisziplin gegeben. Energumenen, das sind Menschen, von denen man annimmt, dass sie unter dämonischer Einwirkung stehen, sogenannte Besessene. Und da war es tatsächlich so, dass Menschen als besessen galten, wenn man ihr Leiden einfach nicht natürlich erklären konnte. Da war zum Beispiel Epilepsie ist ein ganz gutes Beispiel. Man hatte eben keine medizinische Erklärung dafür. Und das waren dann Menschen, die man eben, deren Leiden man dämonisch erklärt hat. Und das ist ganz interessant, weil es schon tatsächlich ganz früh eine solche Tradition gab, eine Disziplin gab. Und es gab tatsächlich, und das war auch in einer gewissen Art und Weise institutionalisiert, weil Bischöfe auch tatsächlich um ihre Kirchen wurden Zellwohnungen erbaut, wo diese Energumenen gelebt haben und die wurden täglich von dem Bischof oder von Priestern exorziert. Und es waren quasi auch so die Vorläufer der heutigen Exorzismus, Tradition. Und im 16. Jahrhundert natürlich, Ihre Frage war jetzt, warum das im 16. Jahrhundert dann, warum es zu diesem Rituale Romanum kam. Mhm. Und das hat natürlich, da kann aber der Kollege Amara, der Historiker, kann da jetzt mehr dazu sagen. Aber letztendlich ist es darum gegangen, hier auch die kirchlichen Rituale zu vereinheitlichen und die kirchliche Liturgie zu vereinheitlichen. Wir haben hier bis ins 16. Jahrhundert war die christliche Liturgie war abhängig von lokalen Kontexten. Es gab gerade, was Exorzismus betrifft, gab es eben unterschiedliche Ritualbücher, die auch ganz unterschiedlich geframed waren und die von den jeweiligen lokalen Kontexten abhängig waren. Also ein exzellentes Beispiel ist hier eben das Grazer Ritualbuch, das die Kollegen Amara und Watzka auch in ihrem Buch Der Teufel in Graz veröffentlicht haben. Und dann hat man natürlich auch in dieser Zeit hat man eben die Reformation, man hat die Spaltung des Christentums oder die ersten großen Spaltungen des Christentums und dann geht es natürlich auch darum, irgendwie die christliche Liturgie in ihrer Einheit zu stärken. Das war eine der Hauptbestrebungen, die hinter diesem Rituale Romanum standen.
Mhm. Also so jetzt wie die EU alles normiert quasi, ne? Eine zentrale Steuerung, weil es kam ja Luther mit seinen Thesen, die Kirche hatte eh Probleme, ne? Die hat im Frühmittelalter war die noch der Herrscher zusammen mit dem Adel und dann gab es mal Konkurrenz.
Mhm. Und eben, da war auch ein ganzer Prozess dahinter. Also diese Vereinheitlichung der römisch-katholischen Liturgie, die wurde auch in einem Konzil, im Trienter Konzil, wurde das diskutiert. Das war Anfang des, Mitte des 16. Jahrhunderts, ich glaube 1545 bis 1563. Da wurde dann diese verbindliche Einheits-, also die Konzeptionalisierung einer verbindlichen Einheitsliturgie wurde da diskutiert. Und letztendlich wurde die dann auch erst 1614, also da war ja noch mal ein halbes Jahrhundert dazwischen, bis dieses Rituale Romanum dann auch unter einem ganz anderen Papst, als es in Auftrag gegeben wurde, veröffentlicht wurde. Und hier ist ganz wichtig, also das Rituale Romanum, das ist nicht nur das beinhaltet nicht nur das Ritual für den Exorzismus, sondern im Rituale Romanum ist die gesamte christliche Liturgie vereinheitlicht worden. Mhm. Und es gibt eben innerhalb dieses Rituale Romanums gibt es einen eigenen Ritus, das ist der heißt De Exorcitandis Obsessia Demonio, also über den Exorzismus von Dämonenbesessenen. Und da wird dann im Detail, also en Detail, wird da das Vorgehen und das Prozedere bei einem Exorzismus rituell geregelt. Und ganz interessant, es gibt da eben im Vorfeld auch noch einen Absatz, wo eben auch diskutiert wird, wie man eine Besessenheit erkennen kann, was die Kriterien für eine Besessenheit sind, worauf auch zu achten ist bei diesem Prozedere oder im Vorfeld zu achten ist. Hier auch ganz interessant, also bereits 1614 wird hier im Rituale Romanum darauf hingewiesen, dass ein Priester kein Mediziner ist und dass manche, und dann, dass wenn medizinische Themen da vordergründig sind, dass dann auch ein Mediziner kontaktiert werden muss und der Priester das nicht zu übernehmen hat. Also ganz, ganz spannend auch.
Ja, genau. Hat man damals denn, es gab ja schon, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, früher hätte man das als Geisteskrankheiten bezeichnet. Wurde da schon unterschieden zwischen Geisteskrankheit und Besessenheit? Also dass man, da war doch nicht jedes psychische Problem gleich Besessenheit, ne? Da hat man doch schon weil wie häufig waren so Besessenheiten? Gibt es da Fallzahlen drüber?
Also da wäre jetzt der Kollege Watzka, der ist da jetzt der Experte auf diesem Gebiet, der könnte da jetzt natürlich mehr dazu sagen. Aber letztendlich ist es so, dass gerade so mit der Aufklärung, mit dem Einzug eines medizinisch-naturwissenschaftlichen Weltbildes in die europäische Wissenschaftstradition hat sich dann allmählich auch wurden religiöse Deutungen abgelöst von medizinischen. Also was Besessenheit war, was gemeinhin unter Besessenheit erachtet wurde, wurde dann zunehmend zurückgedrängt und wurde dann quasi psychologisiert. Also wir haben dann quasi auch im 18. beziehungsweise im frühen 19. Jahrhundert hat man dann diese ganz bekannte das heißt, die Symptomschema da, Hysterie, das ganz, ganz viel mit Besessenheit in Verbindung gesetzt wurde. Und es hat sich dann allmählich abgelöst. Dieser Prozess zieht sich ja bis in die Gegenwartsgesellschaft. Also bis heute zieht sich dieser Prozess durch, dass man immer mehr das religiöse Interpretationen von Erlebenszuständen, religiöse Deutungen immer mehr zurückgedrängt wurden und dafür medizinische, schulmedizinische, medizinische, naturwissenschaftliche Deutungen oder auch psychologische Deutungen hier einfach an Deutungshoheit in unserem Kulturkreis zugenommen haben, beziehungsweise dominieren.
Ja, weil wir es jetzt einfach besser wissen. Ne? Ja, oder genau, Herr Amerer, wollen Sie auch noch was dazu sagen?
Ja, vielleicht doch. Man muss sich vorstellen, Nicole Bauer hat schon gesagt, die Naturwissenschaften kommen ja wirklich im 18. Jahrhundert erst zur Geltung und auf und als Erklärungsmuster. Davor wird eben sehr viel dem Übernatürlichen zugeschrieben. Wir haben ja das Hexenwesen ist ja quasi parallel zum Exorzistenwesen groß geworden. Also wir haben wirklich da eine Hochzeit im 16. Jahrhundert, was sicher auch mit Reformation, Gegenreformation und Instrumentalisierung zu tun hat. Aber es war für einen Arzt des 16., 17., ja sogar noch beginnenden 18. Jahrhunderts beispielsweise, auch für einen akademisch gebildeten Arzt, durchaus klar, dass jemand verhext sein kann. Oder dass der Teufel in einen gefahren. Das war allgemeines Wissen und das wurde sogar von Akademikern nicht negiert. Einzelne Stimmen gibt es immer. Aber zum Großteil wurde einfach das als Realität angenommen und gar nicht, zum Teil gar nicht hinterfragt. Wir können mit unserem heutigen Instrumentarium und Wissen ist natürlich, belächelt man das vielleicht etwas, aber dass es Hexen gibt dass es Teufel gab, die eben den Menschen beeinflussen, das war allgemein gut. Ja, also insofern ist der Blick darauf natürlich ein etwas anderer, wie wir ihn heute haben. Und vielleicht noch ergänzend, weil das noch nicht erwähnt wurde, der Exorzist, also im Rituale Romanum wird auch vorgeschrieben und in anderen Ritualbüchern, wie der Priester überhaupt an die Sache heranzugehen hat, also er soll vorher beichten und am besten vorher nichts essen etc. Aber der Priester treibt aus im Namen Jesu oder im Namen Gottes, ja. Also der Exorzist treibt nicht von sich aus, sondern das macht Gott und Jesus. Also er agiert als Stellvertreter.
Weil er es gar nicht könnte, oder? Er hat gar nicht, ich selbst hätte gar nicht die Macht, sondern ich brauche göttliche Hilfe.
Ja, also das war im Verständnis so festgelegt. Ja.
Wie schafften die Hexe das dann? Also habe ich das richtig verstanden? Man hat ja gesagt, Hexen ständen im Bund mit dem Bösen, denke ich mal. Und die Hexe kann mich also verfluchen und dieser Fluch, der sorgt dafür, dass ich dann besessen werde? Oder kann die Hexe, also ist die Auslöser für eine Besessenheit?
Kann sein. Bei den Hexen ist es ähnlich, wie Nicole Bauer zuerst erklärt hat mit den Daimones. Hexen sind ursprünglich auch gut oder böse. Ja, also im All deine Hexe kann durchaus die weisen Frauen, die medizinisches Wissen anwenden etc., das sind die guten Hexen. Die bösen Hexen können zunächst eigentlich nur Schadenzauber bewirken. Ja, das ist das mittelalterliche Schema. Und da werden die Hexenprozesse sind übrigens nicht mittelalterlich, die sind frühneuzeitlich. Ja, im Mittelalter gibt es nur wenige Hexenprozesse, eben die auf so einen Schadenzauber aufgesetzt sind. In der Frühneuzeit wird da auch das Schema völlig, also von der Kirche neu interpretiert und plötzlich wird ein Hexenkonsortium, das sich gegen die katholische Kirche wendet, konstruiert. Es wird die Hexe soll jetzt nur noch hexen können, in Verbindung mit dem Teufel, also er gibt ihr die Macht. Also hier wird das Ganze sehr, sehr, sehr verbreitet und spezifiziert. Und die ursprünglich einfachen Formen, also werden eben durch kompliziertere ersetzt.
Also war das so ein bisschen auch die auseinanderfallende katholische Kirche hat da ein bisschen Brimborium drum gemacht, um zu symbolisieren, dass sie angegriffen wird?
Also zu diesem Zeitpunkt hat es noch keine auseinanderfallende katholische Kirche gegeben, weil da sich die katholische Tradition ja erst formiert, wenn wir jetzt noch von der Reformation und Gegenreformationszeit sprechen.
Die fiel dann, aber die musste schon, die war ja nicht mehr, ich habe das im Buch manchmal so verstanden, dass die Kirche damit so ein bisschen Werbung für sich gemacht hat, dass sie das Gute bewirkt und hier und da mal so ein Exorzismus ist nicht schlecht. Oder also, auch ein Wunder. Es gab ja dieses ganze Wallfahrtgeschäft, kann ich das doch fast schon nennen, oder? Zum Beispiel, es gab ja damals keinen Tourismus. Man ist ja nicht im Mittelalter auf die Balearen geflogen oder so. Aber was man vielleicht mal im Leben gemacht hat, ist eine Wallfahrt. Ne? Meine Oma ist nach Lourdes gefahren zum Beispiel, das weiß ich noch.
Genau, also Wallfahrtsgeschäft, genau, gibt es ja heute auch. Ich weiß nicht, ob es damals schon so einen, also wenn wir jetzt noch immer vom 17. Jahrhundert sprechen, ich weiß nicht, ob es so einen Geschäftscharakter hatte, aber man muss sich ja immer vorstellen, wie kann eine Religion, eine religiöse Gruppierung, wie kann die bestehen, auch auf einen konkurrierenden Feld an anderen religiösen Optionen. Mhm. Man braucht natürlich seine Alleinstellungsmerkmale und man muss natürlich auch seine Allmacht in irgendeiner Weise zur Schau stellen. Und was ist besser als zu zeigen, erstens, wir sind in Kontakt mit dem Transzendenten, mit dem Göttlichen, also Marienerscheinungen und so weiter, und wir beherrschen das Böse. Wir sind die, die das Böse beherrschen. Und das machen die Exorzisten. Und dann haben solche öffentlichen Exorzismusprozesse, wie wir sie auch aus der frühen Neuzeit kennen, wo dann ja auch Leute herangeströmt sind und da beigewohnt haben, die sind natürlich auch ein Ausdruck des Zurschaustellens der christlichen Allmacht. Genau, was wir natürlich auch noch in einigen Formen auch in der Gegenwartsgesellschaft so finden, wobei hier gerade die römisch-katholische Tradition eher zur Zurückhaltung aufruft, vor allem was Wunder betrifft und vor allem was Exorzismus betrifft. Aber dazu, darüber dann später ja später noch. Wahrscheinlich.
Genau. Ja, man muss halt immer gucken. Es gibt scheinbar die... Wenn man sich die europäische Geschichte anguckt, dann gab es ja immer mal wieder Kriege oder es gab zum Beispiel die große Pest. Wann war das? 14. Jahrhundert oder so. Ne? Das muss schrecklich gewesen sein. Die Bevölkerungsdichte in Europa war fast so hoch wie jetzt. Und es hat über die Hälfte der Menschen sind gestorben oder so. Und gerade, ich glaube, gerade in so schrecklichen Zeiten, da hat der Kampf gegen das Böse doch floriert, oder? Weil man dachte, das Böse zeigt sich ja gerade in der Pest zum Beispiel oder in einem langen Krieg. Ne? Herr Amara, kann man da so Wellenbewegungen erkennen?
Ja, ich glaube schon. Also vor allem die große Pest Mitte des 14. Jahrhunderts war sicher ein Auslöser, dass das Hexenwesen und Exorzismus zugenommen hat. Mhm. Der zweite ist sicherlich Reformation gegen Reformation, was Nicole Bauer eh schon erwähnt hat. Und wir haben eigentlich eine ziemliche Anhäufung, wenn man so will, an überlieferten Exorzismen, so in den 1580er, 90er Jahren. Was für die Historiker insofern gut ist, weil hier sehr viele auch Schriften erschienen sind. Das heißt, es werden die erfolgreichen Exorzismen auch in Literatur gefasst und zum Nachlesen, um eben zu zeigen, ja, die alte katholische Kirche ist die einzig wahre, die eben mit dem Teufel umgehen kann und ihn besiegen kann. Und daher gibt es also auch da, ich erinnere mich nur an einen Wiener Fall, zum Beispiel 1583, wo ein Jesuit, ein sehr bekannter und Domprediger damals sowohl als Exorzist aufgetreten ist, als auch diese Schrift herausgebracht hat, die insofern auch für Österreich einzigartig ist, weil sie das einzige, zumindest was wir gefunden haben, die einzig überlieferte Tat war, wo Exorzismus mit Hexenanklage in Verbindung war. Ja, also da wurde die Großmutter dann auch tatsächlich am Scheiterhaufen verbrannt, als die Verursacherin dieser Besessenheit.
Also genau, das fand ich ja auch ganz interessant, dass im Zustand der Besessenheit werde ich von der Kirche als Opfer gesehen. Also wenn ich in dem Zustand irgendwas tue oder jemanden beleidige, dann habe ich nicht die Schuld daran. Das ging, da waren in dem Buch war ein Bild von so einem Kirchenportal, wo man so eine schreckliche Szene sieht, wo eine Frau ihr junges Baby umgebracht hat und auch ihren Ehemann. Das war wohl so ein berühmter Fall von Besessenheit. Und die Frau wurde, da wurde ein Exorzismus vorgenommen und die Frau selber, die wurde da nicht bestraft dafür. Also man hat den Exorzismus gemacht, dann gesagt, ja gut, hat funktioniert und die Frau freigelassen, obwohl sie ihr Baby umgebracht hat.
Ja, weil sie quasi dafür keine Schuld getragen hat unter diesen Auspizien. Das kommt also in verschiedenen Dingen immer wieder vor. Das ist eben der Ausdruck der Besessenheit, dass man eben Dinge tut, die einem nicht selber zugeschrieben werden können, weil man ja von einem fremden Wesen besetzt ist.
Da stelle ich mir die Unterscheidung manchmal gar nicht so leicht vor, weil die Hexe und der Besessene vielleicht dasselbe tun, aber in dem einen Fall ist der Auslöser, bin ich selbst, und in dem anderen ist es extern, ne, der Dämon.
Ja, wir hatten einen Fall im Nonntaler Frauenkloster, ein adeliges Damenstift aus dem 17. Jahrhundert, wo zwei Schwestern gleichzeitig besessen waren, eine adelige und eine nicht adelige, also es gibt die quasi zu, ein Typ, der mit Stimmrecht dort im Kloster war und eine ohne. Das Interessante daran war, dass die zweite Schwester dann nach einiger Zeit zugegeben hat, ja, sie ist im Bund mit dem Teufel, sie hat also einen Kontrakt mit dem Teufel schon vor ihrem Eintritt in das Kloster geschlossen und erzählt dann auch von einem Besuch im Noviziatsgärtchen von einem hübschen jungen Mann. Also es dürften da sexuelle Konnotationen auf jeden Fall auch mitgespielt haben. Mhm. Inwieweit das real oder geträumt war, ist die andere Frage. Aber die wurde auch nur exorziert und wäre eigentlich, ja, wenn man also einen Teufelspakt angenommen hätte, hätte sie auch eigentlich dem Richter vorgeführt werden müssen und hätte ein Hexenprozess stattfinden müssen. Also innerhalb dieses Exorzismusmantels, wenn man so will, innerhalb dieses wird es meistens ausgeschlossen, dass man dann eben für seine Taten halt als Hexe dann bezeichnet wird.
Was ja eigentlich ganz vielleicht auch therapeutisch interessant ist, ne, dieser Ansatz, dass man sagt, das warst nicht du, das böse ist, sondern das war etwas anderes und das ist jetzt auch fort. Ist vielleicht für die Heilung ganz gut oder für die Reintegration in die Gesellschaft dieser Menschen. Ne, stelle ich mir so vor. Ist eigentlich ganz schlau gemacht von der Kirche. Ja, da wir alle nicht so viel Zeit haben und es schwer war, einen gemeinsamen Termin für diese Aufnahme zu finden, rauschen wir jetzt ein wenig durch die Zeit. Es kam ja dann irgendwann auch die Aufklärung. Wir haben gesagt, die Wissenschaft wurde besser oder die moderne Wissenschaft wurde eigentlich erst begründet. Ein Bildungsbürgertum kam auf und diese Bildungsbürger haben auch nicht mehr alles geglaubt, was in der Bibel stand. Und es gab auch immer mehr kritische Stimmen gegen Besessenheit allgemein oder Dämonen. Man meinte dann auch, ach, es gibt ja wahrscheinlich vielleicht gar keine Dämonen. Diese Menschen sind einfach krank und die gehören in ein Spital oder in eine Nervenheilanstalt. Wie hat die Kirche darauf reagiert?
Ja, interessant ist, dass die Kirche eigentlich, also es beginnt im 17. Jahrhundert schon, aber in der Aufklärungszeit dann noch intensiver, eigentlich selber auch immer wieder oder Vertreter der Kirche den Teufel in Frage gestellt haben. Ja, im 18. Jahrhundert natürlich vorrangig, aber auch schon im 17. Jahrhundert gibt es Fälle, wo offensichtlich Exorzismen tatsächlich als Förderer der Wallfahrten quasi missbraucht, wenn man heute das bewerten möchte, missbraucht worden sind. Eben ohne diese Vorsichtsmaßnahmen, die vorgesehen waren, eigentlich Exorzismen durchgeführt wurden. Zum Teil weiß man gar nicht, ob das wirklich so im Sinne der Besessenen war, um hier das Wallfahrtswesen zu fördern. Das hat natürlich dann zum Teil hohe Wellen geschlagen und es gibt Fälle, wo das durchaus dann selbst von der Kirchenbehörde in Frage gestellt wurde und die das untersuchen hat lassen. Es gibt einen Fall, wo dann sogar ein Innsbrucker Universitätsprofessor eingespannt wurde, um ein Gutachten zu verfertigen. Und es gibt, wir haben sogar Fälle gefunden, wo Priester dann wirklich exkommuniziert wurden, weil sie das einfach nicht real, nicht so, wie es vorgeschrieben war, durchgeführt haben und eben das wirklich als Werbemaßnahme offen geht.
Weil die Mitglieder schwinden oder der Glaube. Frau Bauer, das ist ja auch schwer mit dem Glauben. Ne? Ich muss ja eigentlich, wenn ich glaube im Christentum, müsste ich sozusagen das ganze Paket glauben, in Anführungsstrichelchen. Das heißt, ich darf nicht nur an Jesus glauben und Engel und die guten Teile, sondern ich als gläubiger Christ gehe ich von der Existenz des Teufels und Dämonen aus, oder nicht?
Tja, ich glaube, wenn Sie diese Frage jetzt unterschiedlichen Theologen stellen, Theologinnen stellen würden, würden Sie da unterschiedliche Antworten bekommen. Aber grundsätzlich ist es so, dass der Teufelsglaube Teil des römisch-katholischen Lehramtes ist. Das heißt, der Glaube an den Teufel und der Glaube an Dämonen, der ist auch in den lehramtlichen Schriften der römisch-katholischen Kirche verankert. Also im Katechismus der katholischen Kirche findet sich ein Hinweis auf die Existenz von Dämonen und auf die Existenz von Teufel. Sie haben ganz am Anfang schon die Frage des Falls der Engels angesprochen. Mhm. Und dieses Narrativ ist auch im Katechismus der katholischen Kirche verankert, ist also de facto eine Glaubensdoktrin der römisch-katholischen Kirche. Sie würden aber, und deshalb, ich möchte das an dieser Stelle sagen, es ist Teil der römisch-katholischen Theologie, es gibt da durchaus aber Theologen, die sehen das kritisch. Es gibt Theologen, die sich da auch dagegen aussprechen, die sich gegen diesen Teufelsglauben aussprechen. Ein ganz zentraler Vertreter, den ich im Buch auch thematisiere, ist Herbert Haag, aber da sind wir jetzt schon in den 1960er Jahren, der sich da für eine Entmythologisierung der römisch-katholischen Theologie ausspricht und der vom Abschied des Teufels spricht und der möchte, dass Teufelsbezüge auch aus dem römisch-katholischen Kontext eliminiert werden. Und da gibt es eben bis in die Gegenwart gibt es da unterschiedliche und sehr kontroverse Diskussionen dahingehend.
Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, ob man denn das Kind mit dem Bade ausschüttet. Da muss die Kirche aufpassen, dass der Nächste nicht sagt, ja, die Engel können wir eigentlich auch weglassen und dann lassen wir doch gleich auch Jesus und den Heiligen Geist weg. Dann ist es abgeschafft. Ne? Das ist schwierig, da eine Grenzlinie zu ziehen. Stelle ich mir so vor. Und was ich interessant fand auch in dem Buch, dass schon Kirchenlehrer früher bemerkt haben, man kann nur besessen werden, Gott muss das erlauben. Ne, der ist ja allmächtig, was ja ganz interessant ist. Der hätte also direkt beim Fall der Engel, hätte der einmal schnippen können und alle Teufel vernichten können. Das wäre gar kein Problem für den gewesen. Mm. Hat er aber nicht gemacht.
Also na, natürlich. Sagt
man, ne, diese Besessenheit muss eigentlich Teil des göttlichen Plans sein oder einen Sinn haben, weil Gott selbst lässt es zu.
Ja, natürlich muss man sich da Argumentationen überlegen, man muss Narrationen überlegen, wie sich das mit der Allmächtigkeit des christlichen Schöpfergottes in Einklang bringen lässt. Und da braucht es natürlich dann auch gute Argumentationen dafür. Und eine der Argumentationen ist die, die Sie gerade gesagt haben, ja, das geschieht alles im Willen Gottes. Und dann natürlich die Frage, wie kann Gott wollen, dass jemand besessen wird? Aber das ist das geht ja schon auch in die Richtung Theodizee-Frage und auch das ist eine sehr diskutierte Frage und eine, die sich nicht so einfach beantworten lässt.
Genau, Theodizee wäre eigentlich die Frage, was soll das alles, wo führt das hin und warum mit solchen Mitteln, warum gibt es überhaupt Leid? Ne? Es ist schwierig. Ja, ich glaube, das sind auch die Probleme, dass die aufgeklärten Menschen dann irgendwann mal wirklich selber auch darüber nachgedacht haben. Luther hat ja auch die Bibel übersetzt, sodass das einfache Leute das mal lesen konnten, was vielleicht im Endeffekt gar nicht so gut war, weil die dann natürlich gemerkt haben, dass da auch viel, viel Widersprüchliches drinsteht.
Ich würde an dieser Stelle auch noch gern eine Sache anmerken, weil wir haben vorhin ja auch noch über die Haltung der Kirche oder auch der kirchlichen, der christlichen Würdenträger in Bezug auf Teufelsaustreibungen gesprochen. Und hier möchte ich auch betonen, dass gerade das Exorzismen auch seit der Aufklärung auch von christlichen Würdenträgern als eher peinlich angesehen wurden und eher abgelehnt wurden. Dass das eher so die allgemeine Haltung war, die sich da durchgesetzt hat. Dass das Christentum in seiner Gesamtheit auch von der Aufklärung beeinflusst war. Und dass man dann auch entschieden hat, im Rahmen dessen, was an dem christlichen Glauben passt, noch lässt sich mit dem Weltbild der Aufklärung vereinbaren und was eher nicht. Und da hat der Teufel einfach die schlechteren Karten gehabt und die Engel irgendwie die besseren Karten, weil der Teufel und die Besessenheit, das galt halt als sehr irrational und irgendwie auch schon okkult und das war alles schlecht und das hat alles nicht in das Bild einer aufgeklärten Religion gepasst und andere Dinge wie der Glaube an Gott, der galt dann durchaus als rational und da gab es auch aufgeklärte christliche Denker, Philosophen, christliche Philosophen, die dann natürlich auch, was auch eine Herausforderung ist, einen Glauben mit rationaler Philosophie in Einklang zu bringen. Ja, das ist natürlich eine Diskussion, die nochmal in eine ganz andere Richtung führt. Aber wie ganz, ganz wichtig, also seit der Aufklärung sind Teufelsaustreibungen, die Idee der Besessenheit, die ist durchaus auch in christlichen Kontexten als kritisch zu sehen. Und gerade die evangelische Kirche, die hat sich da ja sehr früh ganz klar dagegen positioniert, spätestens mit Bultmann in den 1940er Jahren mit der Entmythologisierungsdebatte.
Mhm. Ja, Amara, die Kirche, die ist auch immer so ein bisschen, die hat sich immer mit denen befreundet, die an der Macht waren. Die wollte immer mitmischen in der Macht. Das hat ja wahrscheinlich auch ihre Haltung. Die war da recht schlau, ne? Wie die sich da so durchgeahlt hat durch die Geschichte.
Tja.
Also, ne, ich wollte sagen, die hat ja versucht, früher, im Frühmittelalter war sie an der Seite der Adeligen. Ja, und während der Aufklärung immer noch und auch während der Zeit der Kriege. Also die Kirche hat immer versucht, ihre Bedeutung zu behalten. Ne, was sie ja immer noch schafft. Oder hat sich da was... Wie hat jetzt 17, 18, 19. Jahrhundert, wie hat sich die Kirche verändert und die Haltung des Volkes zur Kirche?
Das ist so groß die Frage, ja. Da müsste man eine Vorlesung drüber machen.
Aber also, es hat sich verändert, ne? Das sieht man ja auch, die Macht der Kirche hat, also die Kirche hat ja auch kein weltliches Recht mehr, ne? Ich meine, früher hätte die Kirche mich selbst, glaube ich, noch bestrafen dürfen. Das ist ja jetzt nicht mehr der Fall.
Ja, man muss ja davon ausgehen, seit dem Mittelalter ist unsere gesamte Kultur, das hat also jetzt nicht unbedingt was mit Politik zu tun, ist unsere gesamte Kultur von der Kirche stark geprägt. Und das nimmt dann über die Jahrhunderte ab, das ist richtig. Nur die Kirche und Politik war ja zum Teil eins. Also wenn wir nur schauen, die geistlichen Fürstentümer des Römischen Reiches, da waren Kirchenfürsten, die jetzt gemeinsam auch weltliche Fürsten waren, da war das viel mehr integriert, dass die Kirche auch weltliche Macht haben konnte. Ja, und das ist dann spätestens, also nach 1800, nach den Napoleonischen Kriegen, wird diese Verbindung aufgelöst. Ja, die kirchlichen Territorien werden säkularisiert und es gibt diese Form des Dualismus quasi dann nicht mehr.
Und obwohl auch die Zeit
natürlich den Alltag völlig anders bestimmt wie heute. Also, dass man am Sonntag in die Kirche gegangen ist, dass man die Sakramente genossen hat, das alles war ganz, ganz normal und nicht kleine Gruppen wie heute. Das war damals, man konnte sich da gar nicht ablösen davon. Das war Teil der Kultur, das war Teil des Lebens, der Familie, der Gesellschaft. Also das war viel mehr, dass man einfach hineingeboren und hineingewachsen ist in dieses System.
Ja, das hat vielleicht auch ein bisschen für eine Ordnung und eine Struktur auch gesorgt in der Gesellschaft. Weil das stand auch in dem Buch, wenn man mal guckt, was in Frankreich nach der Revolution passiert ist, in der Revolutionszeit, die haben ja quasi den Menschen Freiheit versprochen, indem sie eben den Staat von der Kirche trennen wollten und den Adel abschaffen. Komischerweise sind in der Revolution dann erst richtig kurz danach richtig viel mehr Menschen gestorben als davor, die 100 Jahre lang, weil keine Ordnung mehr geherrscht hat. Dann kam es, glaube ich, auch in Österreich wieder zu einer Gegenbewegung, dass man die Kirche wieder ein bisschen mehr integriert hat als Ordnungsstruktur, ne, damit wieder ein bisschen Ruhe reinkommt, weil diese ständigen Revolutionen haben dafür gesorgt, dass unglaublich viele Menschen gestorben sind einfach, ne?
Ja, also durch den Neo-Absolutismus wurde die Kirche dann natürlich schon eingesetzt als Ordnungshüter, aber ja, im Sinne der Politiker natürlich, dann, also der absolutistischen Regierung.
Genau, weil man gemerkt hat, sonst wird es zu chaotisch. Springen wir jetzt mal in die moderne Zeit. Es gibt ja jetzt wieder eine Art Renaissance auch von Besessenheit, so könnte ich das mal nennen, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass es eine Renaissance von fundamentalen Religionen gibt oder evangelikalischen Strukturen und so. Also die Menschen wollen diese Religion Leid nicht mehr haben und befassen sich ernsthafter damit. Das haben Sie doch festgestellt, ne, Frau Bauer, das ist wieder ein bisschen im Trend.
Also gut, diese Feststellung, die kommt jetzt nicht von mir, die kommt tatsächlich auch, da verweise ich auch auf schlaue Kollegen, die sich davor schon damit beschäftigt hat. Also letztendlich gibt es natürlich bestimmte Trends im Feld der Gegenwartsreligiosität. Und ein Trend ist die globale Wucht und die globale auch Attraktivität von pentekostalen Glaubensformen, von pfingstlerischen Gemeinden und auch von der charismatischen Erneuerungsbewegung. Und hier finden sich ganz zentrale Narrative, die da ganz wichtig ist, wieder, die wir auch aus der römisch-katholischen Tradition kennen, aber die eben nicht so bedeutend sind, wie diese Idee von Gut und Böse, auch die Idee, dass es sowas gibt wie einen spirituellen Krieg, einen geistlichen Krieg, der da geführt wird. Und die Vertreter dieser Gruppierungen, die sehen sich da auch, die beschreiben sich auch selber als Kämpfer für das Gute, gegen die dunklen Kräfte. Und die Frage, was da jetzt die dunklen Kräfte sind, die wird da auch nochmal ganz anders diskutiert als jetzt im römisch-katholischen Kontext, wo das gar nicht mal so wichtig ist. Und da wird ganz viel dämonisiert, auch in evangelikalen Gruppen zum Teil. Und da braucht es auch noch ganz viel Forschung, um das im Detail beschreiben zu können. Aber also allgemein kann man da die Tendenz beobachten, dass hier ganz viel, also auch, was Sie schon gesagt haben, auch so fundamentale Moralvorstellungen wiederzufinden sind, die da auch mit einhergehen, dass eben deviantes Verhalten, etwas, was von der christlichen Moral abhängt, dass das auch dämonisiert wird, wie zum Beispiel Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Nikotin, deviantes Sexualverhalten, sprich außerehelicher Geschlechtsverkehr. Ein Thema, das ich hier gar nicht anreißen möchte, aber trotzdem kurz ansprechen möchte, ist auch das Thema Homosexualität. Also wir wissen, es gibt sowas wie Gay Exorcism, also Homosexuelle, die exorziert werden. Ein weiterer Bereich, den ich selber ganz, ganz kritisch finde, da hat auch ein Kollege von mir ein Buch darüber geschrieben, Michael Großklaus, der selber auch ein freikirchlicher Pastor ist, der hat ein Buch geschrieben, in dem er sich der Frage widmet, wie man Besessenheit von psychischen Erkrankungen unterscheiden kann und beschäftigt sich da auch mit Freikirchen in Deutschland und hat da auch die Beobachtung gemacht, dass ganz viel auch im psychologischen Bereich dämonisiert wird. Also psychologische Probleme, psychiatrische Erkrankungen werden dämonisiert. Also eine Depression ist dämonisch beeinflusst oder Schizophrenie oder eine Borderline-Störung. Mhm. Bis dahin gehen, dass man davon ausgeht, dass schon eine schlechte Stimmung. Ich wache heute auf und bin schlecht drauf und da ist ein Dämon am Werk. Also bis dahin gehen, dass alles, was irgendwie abweicht von dem erfüllten, glücklichen, göttlichen Dasein, ist bereits dämonisch. Also es findet sich auf dieser Landschaft, findet sich auf einer Skala von alles ist dämonisch oder die Dämonen werden überall vermutet, bis dahingehend, man psychologisiert einfach alles und es gibt keine Dämonen oder es gibt eben dieses naturwissenschaftliche Weltbild. Und eben gerade in charismatischen Gruppierungen, in evangelikalen Gruppierungen und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, nicht in allen, da sind diese Narrative sehr, sehr zentral, also allem voran dieses Narrativ des Spiritual Warfare, des spirituellen Krieges und im Zuge dessen haben Heilungs- und Befreiungspraktiken, Heilungs- und Befreiungsdienste hier einen ganz großen Stellenwert in der religiösen Praxis. Und der Name sagt es ja schon, Heilungs- und Befreiungsdienst. Also Befreiung meint die Befreiung von im Menschen schlummernden, den Menschen in irgendeiner Weise belagernden negativen Mächte. Und das ist hier so Gegenwartsdiagnostik, und das spielt hier eine ganz große Rolle, wenn man sich so die globale Landschaft anschaut. Und da ist im Gegensatz dazu ist das Thema in der römisch-katholischen Tradition gar nicht so präsent wie hier. Was aber natürlich auch, also wo es natürlich auch einen Zusammenhang gibt, also eben die Tatsache, dass in der römisch-katholischen Tradition, wie ich das auch im Buch beschreibe, die Praxis des Exorzismus und die Forschung der Besessenheit wieder zugenommen hat in den letzten beiden Jahrzehnten, hat nicht zuletzt auch etwas mit diesen globalen Entwicklungen zu tun. Denn wenn man sich fragt, was zieht Menschen an. Man sieht eben die Pfingstkirchen, die haben eine große Attraktivität, die haben eine große Anziehungskraft. Charismatische Erneuerungsbewegung hat eine große Anziehungskraft. Die treffen da auf eine Nachfrage, wenn man das jetzt religionsökonomisch sagt, die treffen da auch auf ein Bedürfnis des Menschen, auch auf ein Bedürfnis nach Erklärung, nach Weltdeutung, ein Bedürfnis nach bestimmten Heilungspraktiken. Und da hat aus meiner Sicht auch die römisch-katholische Kirche dementsprechend reagiert mit ähnlichen Angeboten.
Ich finde das, ja klar, ne, in den 60ern war sehr wahrscheinlich, Kommunisten waren dämonisch besessen, dann Homosexualität dämonisch, alles, was da nicht passt, dämonisch.
Ja.
Hat es denn psychotherapeutisch, ist das nicht manchmal eine Chance, wo ich mir eben denke, dieses Externalisieren vom Problem, dass man die Leute auch selbst ermächtigt, sich zu heilen, in Anführungsstrichelchen? Da gab es doch diesen einen, ich habe den Namen vergessen, diesen einen Österreicher, der immer berühmter wurde, indem er so Massenheilungen gemacht hat. Ah, wie hieß der nochmal? In dem Buch.
Sie meinen jetzt den Gassner? Nee.
Ja, genau. Das fand ich interessant, dass der hatte, das schreiben sie auch im Buch, der hatte quasi Methoden der späteren Psychotherapie quasi schon geschickt angewandt und dem Menschen so ein paar Methoden an die Hand gegeben, zum Beispiel in Rosenkranz beten oder so einfache Exorzismusformeln, die man selber anwenden kann. Und der hatte angeblich einen riesigen Heilungserfolg. Mir ist es dann fast egal, Hauptsache es wird geheilt. Wissen Sie, was ich meine? Also der Zweck heiligt die Mittel. Dieses Externalisieren von einem Problem hilft mir, an dieses Problem loszuwerden. Wenn ich sage, das Problem bist du selbst, das ist verankert in dir, dann wird es ja schwer, das loszuwerden. Ne? Also Exorzismus als Therapie, funktioniert das?
Achso, ja. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Und da muss ich jetzt, da habe ich jetzt zwei Positionen, einmal eine religionswissenschaftliche und einmal eine psychotherapeutische. Ja. Wenn Sie mich als Religionswissenschaftlerin jetzt fragen, würde ich sagen, dass religiöse Heilungspraktiken und Exorzismus ist nichts anderes als eine religiöse Heilungspraktik. Die haben einen Effekt. Und die sind ja eben religionsgeschichtlich gesehen auch ganz alt und haben über die Jahrhunderte Bestand. Insofern ist davon auszugehen, dass sie auch einen positiven Effekt haben, sonst würden sie möglicherweise auch gar nicht mehr nachgefragt werden. Was aber die Frage, wenn Sie jetzt fragen, okay, wie wirkt das, wie wirkt jetzt ein Exorzismus qualitativ empirisch, wurde das bisher noch nicht beforscht. Es ist auch mir hier in meiner Forschung nicht gelungen, dieses Thema zu beforschen, aus einem ganz einfachen Grund, wo kriege ich die Daten her? Ich müsste Betroffene befragen und ich habe einfach nicht den Zugang, es gibt einfach keinen Zugang zu den Betroffenen, einfach deshalb, weil Priester sind der Verschwiegenheit verpflichtet, das heißt Kontaktdaten an Betroffene werden hier mal grundsätzlich nicht rausgegeben und es war mir nicht möglich, das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, also das ist aus meiner Sicht auch ein Forschungsdesiderat, also das sich ganz genau anzuschauen, jetzt auch in der Gegenwartsgesellschaft, wo man das auch gut feststellen kann, wo man Leute befragen kann, dieser Frage nachzugehen. Als Therapeutin würde ich sagen, als Psychotherapeutin würde ich sagen, dass Exorzismus durchaus auch seine Berechtigung als Heilungsritual hat, weil es durchaus auch eine Nähe gibt zu psychotherapeutischen Methoden, zu psychotherapeutischen Behandlungen, Heilungsmethoden im Exorzismusritual, also wie das jetzt im Detail vonstatten geht, haben wir jetzt ja noch gar nicht angesprochen, aber ich denke, das haben wir in einem vorhergehenden Podcast schon sehr detailliert diskutiert.
Ja, Folge 7, genau.
Genau. Ja. Da wird etwas externalisiert, also da wird auch ein inneres Erleben externalisiert und da sind wir auch ganz nah bei bestimmten also auch systemischen Praktiken, hypnosystemischen Therapiemethoden, die ähnlich fungieren. Das Problem ist meines Erachtens aber das, dass der Exorzismus meist singulär stattfindet. Das heißt, das ist so wie bei einer nicht gut geplanten psychotherapeutischen Selbsterfahrungsgruppe. Man geht einmal hin, hat ein starkes emotionales Erleben und dann gibt es keine Nachbetreuung. Also das passiert im schlimmsten Fall, dass die Menschen eben einen Exorzismus machen und dass sie dann aber nicht mehr weiter begleitet werden. Und da fehlt dann so ein bisschen die therapeutische Nachbetreuung, was ich dann tatsächlich problematisch finde. Das habe ich durchaus auch in meiner Forschung beobachtet, dass Menschen eben so die Hoffnung haben, sie gehen zum Priester, sie machen da den Exorzismus und alle Probleme sind gelöst, aber so einfach funktioniert nun mal das Leben nicht und die Welt nicht. Und da kommt es dann auch, also da hängt es dann auch vom praktizierenden Priester ab, wie der das handhabt. Also viele Priester, die sehr ein gutes Händchen für Seelsorge haben, die sind auch schon im Vorfeld so gut vernetzt mit den Gläubigen, dass der Exorzismus selber, das Ritual, Teil eines längeren seelsorglichen Prozesses darstellt und das ist auch ein also davor schon seelsorgliche Arbeit, pastorale Arbeit gibt und auch im Nachgang. Also wenn man das so betrachtet, würde ich sagen, hat das aus meiner Sicht bestimmt auch einen therapeutischen Effekt. Wenn man jetzt aber nur das Ritual an sich betrachtet, dann würde ich sagen, dann finde ich das aus therapeutischer Sicht doch problematisch, es bei dem Ritual zu belassen.
Ja, okay, aber die haben nicht alles falsch gemacht, so kann man es mal sagen. Oder es hat eine gewisse Wirkung, die vielleicht auch positiv war.
Also gut oder falsch, das will ich mir gar nicht anmaßen zu beurteilen. Also das ist auch nicht, also das ist, möchte ich mir auch nicht zur Aufgabe machen, das zu beurteilen. Aber wo ich tatsächlich noch wissenschaftlichen Handlungsbedarf sehe und wo ich ein Desiderat sehe, ist, sich solche Heilungsrituale in den Blick zu nehmen und hier auch nochmal qualitativ empirisch zu forschen und sich auch Effekte von religiösen Heilungsritualen anzuschauen.
Mhm. Und jetzt nochmal der historische Kontext, Herr Ammerer.
Ja, vielleicht, wenn wir den von Ihnen auch angesprochenen Gassner uns anschauen, das ist ja ein, sagen wir mal, Zeitgenosse Mozarts und da hat es Psychoanalyse ja noch nicht gegeben. Und Gassner ist ein ganz spezieller Fall, also vom Hexenkontext einmal ganz abgesehen. Er hat von sich aus Krankheit erlebt und das als Teufelsbesessenheit definiert und hat sich davon selber geheilt. Und damit hat er quasi für sich einen Auftrag entdeckt, den Leuten zu helfen. Ja, das ist das Grundsätzliche. Und er verpackt das in Form eines Exorzismus, weil was anderes erlaubte die katholische Kirche eigentlich nicht. Und es war so ein Mischsystem. Und er wirkte sicherlich eben als früher Psychoanalytiker, der den Menschen auch die Selbstheilung, also er war, ob Hypnose im Spiel war, kann man nicht sagen, aber Selbstheilung, er hat ihnen beispielsweise auch Gebete mitgegeben und Aufrufe an die Dämonen, dass sie ihn verlassen sollten, die sie auch dann im Alltag quasi benutzen konnten. Mhm. Ja. Und daher, also er hat eine neue Form eigentlich, oder eine nicht dem katholischen Exorzismusritus entsprechende Form hier, des Exorzismus betrieben, das eigentlich keiner war, und wurde dann dementsprechend auch durchaus nach vielen Erfolgen auch sowohl vom Kaiser als auch dann vom Papst also gestoppt und es wurde ihm das dann verboten im Endeffekt.
Ja, und wo ich dann erkannt habe, was für eine Doppelmoral die Kirche und der Kaiser hat. Also der Mann, das haben alle Beteiligten haben zugegeben, der Mann hat Erfolge, er hilft den Menschen, auch den einfachen Leuten. Und die Kirche und der Kaiser hatte Angst, Moment, der könnte so populär oder mächtig werden, den müssen wir stoppen. Und dann haben die den Mann auch aufgehalten. Ich glaube, die haben ihm Verbote auferlegt, da hat er sich zwar nicht dran gehalten, aber dann ist er auch irgendwann gestorben, gar nicht so, der ist gar nicht so alt geworden. Das war ja ein super Beispiel von Doppelmoral, wo man dann sieht, dass das Ganze vielleicht doch eher was mit Macht zu tun hat und nicht mit Heilung.
Das auch, aber ich glaube im Hintergrund, es gab einen Hintergrund, es gab davor eine große Hexendiskussion, die eigentlich damit geendet hat, dass man den Hexenglauben abgeschworen hat, zumindest die obere Schicht, also die Schicht der Intellektuellen, und das schon langsam auch ins Volk runtergetröpfelt ist. Und er hat aber diesen Hexen- und Teufelsglaube auch eigentlich dann wieder aktiviert.
Ach, okay, ja.
Daher hat man sich auch gegen ihn dann gewandt.
Sie als Historiker, Sie überblicken ja große Zeiträume. Erkennen Sie da einen Trend oder sind das Wellenbewegungen? Sind wir dazu verdammt, immer wieder dieselben Fehler zu machen, dieselben Ergebnisse zu produzieren, oder erkennen Sie irgendeinen Trend?
Das ist eine schwierige Frage. Ich bin der Meinung, dass die Menschen aus der Geschichte leider bis heute wenig gelernt haben. Schon immer wieder auch Diskussionen neu aufkommen und einfach verschiedene Weltanschauungen, verschiedene religiöse Anschauungen einfach Gruppen anders reagieren lassen. Also es ist sehr, sehr häufig ein Für und Wider, je danach, welchen Ideengut man angehört. Kollegin Bauer hat ja das eh schon gesagt. Es gibt die Gruppen, die das heute wieder aktivieren in der katholischen Kirche, aber eben auch außerhalb. Dasselbe könnte man mit den Hexen auch sagen. Ich war auch bei einem, es gibt auch diese neuen Hexen, diese sogenannten, die ja auch anders als die früheren Hexen daran glauben, dass man, dass alles beseelt ist, dass man auch mit Gegenständen und rituellen Handlungen auch selber etwas beeinflussen kann. Das ist ja auch ein Trend, der neu ist und der aber nichts mit dem früheren Hexenwesen zu tun hat.
Na, Neoschamanismus, also jetzt gerade die, uns läuft die Zeit langsam weg, aber das Buch schließt auch ab mit der zum Beispiel die Globalisierung und Dämonisierung seit den 90er Jahren. Ne, das Internet hat sehr wahrscheinlich viel dafür getan, wieder ein Revival auch so ein bisschen von Magie und Dämonenglauben oder auch die Trivialisierung der Engelsgrußkarten oder dass man wieder kleine Engelsbotschaften sich schickt. Ich glaube, das sind auch Wellenbewegungen immer wieder. Wir müssen jede Generation muss scheinbar immer wieder dieselben Fehler machen. Was ist, bleiben Sie an dem Thema dran? Sie beiden? Denke ja, ne, Frau Bauer.
Also was mich betrifft, das ist das Thema meiner Habilitation, die ich jetzt demnächst abschließen werde. Insofern bin ich da dran. Ich werde auch weiter forschen zu dem Thema Besessenheit. Ich bin ja auch Research Fellow an der University of South Africa. Da werde ich im September wieder sein und habe da mit einem Professor, dem Bibelwissenschaftler Gerhard van der Gever, ein größeres Projekt geplant, wo wir vor allem auch so globale Differenzierungen in den Blick nehmen werden, die ich extrem spannend finde. Also wir reden hier, wenn wir jetzt hier heute von der römisch-katholischen Tradition gesprochen haben, dann sprechen wir immer von dieser auch europäisch-römisch-katholischen Tradition. Und was ich ganz spannend finde, ist, wie weichen solche Besessenheitsvorstellungen und auch Exorzismuspraktiken, die obwohl sie rituell geregelt sind, wie werden die trotzdem in bestimmten lokalen Kontexten, wie jetzt zum Beispiel in Südafrika, auch anders vollzogen? Was für einen anderen Stellenwert haben sie in der Gesellschaft? Welchen Stellenwert hat auch Besessenheit? Wie wird vielleicht Besessenheit auch anders gedeutet? Und das finde ich sehr, sehr spannend, sich das auch global anzuschauen. Und das ist so ein Projekt, wo ich jetzt dann in der Fortführung des jetzt abgeschlossenen Projekts zu Österreichs auch weiterarbeiten werde.
Cool, klingt spannend, gut. Und Herr Ammerer, das ist ja auch mit der Geschichtsforschung wie so ein Detektiv ist man so ein bisschen. Man weiß nie, was einen erwartet. Ne? Es können immer wieder neue Erkenntnisse aufpoppen oder Schriften zu diesem Thema auch. Ne?
Ja, es gibt auch noch relativ viel unbearbeitetes Material, das wir gesammelt haben. Bei mir ist es so großzügig wie die Kollegin Power, werde ich das nicht weiter betreiben. Aber ich möchte einzelne Quellen, also mehr das Regionale hier mir genauer anschauen und vor allem Quellen anschauen. Die Quellen der frühen Neuzeit sind ja unwahrscheinlich unglaubwürdig. Also was da alles behauptet wird und geschrieben wird im Umgang mit dem Bösen, sogar mit, also durchaus mit Zeugen dann, das unterschreiben 5, 6 Bürger der Stadt, dass das alles passiert ist. Und wenn man das liest, denkt man, ja, bin ich da in einem Spielfilm oder was? Ja, also diese Schwere, dass man Leute nicht mehr aufheben kann, dass 5 Leute den festhalten müssen, weil er so tobt, dass das nicht alle. Also sehr, sehr viele dieser Verhaltensweisen der Besessenen, die beschrieben werden, aber auch eben die natürlich die Ergebnisse des Exorzismus, das könnte man noch sehr viel feiner mal differenzieren, hinterfragen und vielleicht auch vergleichend sich einmal anschauen bei den verschiedenen Schriften. Also es gibt hier ins Detail gehend schon noch für Österreich vor allem schon noch viele Forschungen, die man machen könnte.
Super. Also nochmal das. Ja, bitte.
Da darf ich mir hier noch eine kleine Schleichwerbung erlauben. Klar. 2024, in der zweiten Hälfte des Jahres, wird ein Sammelband erscheinen, den ich mit dem Kollegen Andrew Dool gemeinsam rausgegeben habe zum Thema Ideas of Possession, wo wir die Vorstellung von Besessenheit in einem Sammelband aus der Perspektive unterschiedlicher akademischer Disziplinen und auch in Bezug auf unterschiedliche kulturelle Kontexte untersucht haben. Genau. Und der Band erscheint bei Oxford University Press im November 2024.
Gut, genau. Und jetzt auch nochmal, ich wollte nochmal den Titel von unserem besprochenen Buch nennen. Das Buch heißt Dämon, Besessenheit und Exorzismus in der Geschichte Österreichs und ist im Verlag Anton Pustet erschienen. Und das ist wirklich schön, schön bebildert. Kann ich nur weiterempfehlen. Genau. Ja, ich freue mich, dass wir das doch noch gemeinsam hinbekommen haben, diese Folge. Das war logistisch ein bisschen schwierig, aber wir haben es ja dann doch geschafft. Und bedanke mich, ne? Gerhard Ammerer, Nicole Bauer, vielen Dank für Ihre Zeit.
Und, danke auch von unserer Seite.
Ja, gerne und auch.
Danke für die Einladung und wir freuen uns auf den fertigen Podcast.
Ja, ich auch. Ich musste noch schneiden. Und vielen Dank auch an die Zuhörer fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.